Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wurden dann finden? Ja? Gut. Besteht jetzt noch die Option und die Hoffnung, dass noch mehr Leute kommen? Und wenn nicht, dann könnten wir ja auch einfach anfangen. Ja? Willkommen, ich freue mich, dass Sie zu meiner Lesung gekommen sind, zu meinem zweiten Buch, Hilflos, der Rat der Greisen Weisen. Und ich freue mich natürlich auch besonders, hier auf der Leipziger Buchmesse lesen zu dürfen und möchte es nicht versäumen, auch meinem Verlag Dank auszusprechen. Ja, Sie haben mir das ermöglicht und ich bin natürlich total aufgeregt. Es ist meine erste Lesung und ich hoffe, dass ich das gut meistern werde. Ja, eine spannende Frage. Jetzt habe ich. Sie wollten das Wort auch ergreifen, stimmt's?
Das ist das Los des so früh Aufgestandenen. Das muss also alles erstmal ein bisschen in Fluss kommen. Ja, der Spieker Verlag freut sich wirklich sehr, Petra Frömming präsentieren zu dürfen. Eigentlich ist der Einstieg: Wer ist Petra Frömming?
Wer ist Petra Frömming? Der Name ist nun schon mehrfach genannt worden. Ich lebe und arbeite in Dresden, selbst im sozialen und pflegerischen Bereich. Das heißt, die Materie ist mir sehr wohl vertraut. Habe drei Kinder. Eines meiner Kinder ist zur Verstärkung hier mitgekommen und unterstützt mich. Darüber freue ich mich auch. Ja, warum schreibe ich? Schreiben ist für mich ein Ventil und Bedürfnis zugleich. Ich krieche regelrecht unter die Haut meiner Protagonisten, einfach auch mit dem Ziel, um es nachfühlbar machen zu lassen. Also nur wenn ich empfinden kann, was die Protagonisten empfinden, kann ich es wahrscheinlich auch anderen vermitteln. Und das ist mir gerade in dem Bereich sehr wichtig. Das Problem ist es, ich meine, ich habe schon als Kind davon geträumt, Schriftstellerin zu werden. Der Traum ist erhalten geblieben. Ich glaube, jetzt fange ich an, langsam aufzuwachen und bin mittlerweile eigentlich besessen und kann nicht aufhören, weil ich habe noch ganz, ganz viele Ideen und habe ja die Befürchtung, dass ein Menschenleben oder ein halbes ist ja schon weg, nicht ausreichen wird, um das alles zu Papier zu bringen. Ja, also kleine Episode noch zu meiner Tochter, weil sie ja jetzt auch hier links neben mir steht. Wir sind vor 3 bzw. 4 Jahren gemeinsam über die Buchmesse gewandelt. Wir lesen beide sehr gern und sehr viel und sind natürlich auch von dieser Vielfalt fasziniert und haben uns in die Hand versprochen, das nächste Mal, wenn wir da sind, haben wir ein Manuskript dabei. Ja, das in dem darauffolgenden Jahr wurde es noch nichts, aber im zweiten Jahr, da hatte ich dann dafür 2 Manuskripte dabei. Meine Tochter schreibt auch, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern und schauen wir mal, ob sie eines Tages auch hier sitzen wird. Ich würde mich freuen. Ja, genau, also zum Buch jetzt, zu Hilflos, der Rat der Greisen Weisen. Beim Schreiben verfolgte ich natürlich schon eine bestimmte Intention. Der bedürftige Mensch, also der Mensch, der sich aus eigener Kraft nicht mehr helfen kann, der liegt mir schon besonders am Herzen. Wie gesagt, ich arbeite selbst in der Pflege und habe selber ein kleines Pflegeunternehmen seit vielen Jahren und wir arbeiten dort mit viel Einfühlungsvermögen, Liebe und Achtsamkeit. Wir geben uns große Mühe, um dem Menschen im letzten Drittel oder am Ende noch ein würdevolles Leben zu bereiten. Wir scheuen uns alle vor der Vorstellung, dass das uns auch mal widerfahren könnte. Deswegen ist es auch ein heikles Thema. Ne? Aber stellen Sie sich einfach vor, Sie liegen in einem Bett, zur Bewegungslosigkeit verdammt, starren an eine weiße Decke, Sie können nicht mehr sprechen, Sie können niemandem sagen, wo es weh tut, Sie können nicht rufen, Sie können auch, wenn Ihre Angehörigen Sie besuchen, Ihnen vielleicht nicht mehr erzählen, was gerade passiert und was in Ihnen vorgeht, weil Ihnen auch die Sprache abhanden gekommen ist. Und umso schlimmer finde ich es, wenn Sie es dann mit Menschen zu tun haben, die zwar die Aufgabe haben, sie zu pflegen, aber aus verschiedenen Gründen, aus ihrer eigenen Biografie heraus resultierend, nicht in der Lage sind, dies zu leisten, was sie leisten müssten. Ja? Und wenn mit ihnen dann noch grob und würdelos umgegangen wird, dann haben sie echt ein Problem, weil sie sind dazu verdammt. Ich konnte in meinem Buch eine Lösung finden. Ich konnte... Ja, weil mein Idealismus das einfach nicht zugelassen hat, dass es, naja, nicht doch eine Lösung oder ein Ende gibt. Also der Mensch aber in der Realität hat diese Wahl eben leider nicht. Ja, sie sind also hilflos. Der Rat der Greisen Weisen, das Buch ist kein Tatsachenbericht, das ist eine Fiktion. Aber wenn Sie offenen Auges und Ohren durchs Leben gehen, das Internet aufmachen, den Begriff Pflegeskandal eingeben. Ich verspreche Ihnen, dann stehen Ihnen die Haare zu Berge. Das ist einfach so. Und ich denke, es gibt viele Menschen, die machen die Arbeit mit Liebe, denen sei auch mein Dank ausgesprochen. Aber jeder einzelne Fall in der anderen Richtung ist ein Fall zu viel. Ne? Also gucken Sie mal rein. Jetzt erst wieder sind durch mehrere Fälle durch die Medien gegangen. Ja, es gibt sie leider, diese Skandale. Im ersten Teil des Buches habe ich es ganz bewusst auf die Spitze getrieben, um es eben nachempfindbar zu machen, damit man es fühlen kann. Ja? Und im zweiten Teil habe ich eine Lösung zumindest oder eine Idee einer Lösung gehabt. Ja. Also ich nehme Sie jetzt mit auf eine Reise und sagte schon im ersten Teil, brauchen Sie auch etwas gute Nerven. Stellen Sie sich vor, eine hübsche Villa auf einer kleinen Anhöhe stehend, wird vom Herbstsonnenlicht angestrahlt. Zu deren Fuße gibt es einen Park mit einem herrlichen alten Baumbestand. Dort unter diesen Bäumen stehen Bänke, auf denen könnte man sehr wohl und sehr gut verweilen, wenn man denn dazu die Möglichkeit bekäme. Den Bewohnern des Heimes ist es leider nicht vergönnt. Das ist das Imperium, das Heim der Edda Kiebitz, das ist ihr Reich, in dem auch ihr Geist herrscht. Lore ist eine ehemalige Tänzerin und Rotkreuzschwester gewesen, also selbst im pflegerischen Bereich tätig gewesen und sie hat das Pech, dort gelandet zu sein. So ergeht es auch dem Oberstudienrat, dem Herrn Stefan. Er ist ehemaliger Lehrer, feinfühliger Mensch mit guten Umgangsformen, man würde sagen, ein Mann der alten Schule. Auch er sieht sich tagtäglich seiner Würde beraubt. Und die dritte im Bunde ist Emma. Emma ist stets, ja, also in Emmas Leben sind viele Dinge schiefgelaufen. Nichts ist so geworden, wie sie sich das einst erträumt hatte. Nichtsdestotrotz ist sie ein sehr gutmütiger Mensch gewesen, immer hilfsbereit. Wenn sie jemand gebraucht hat, ist sie da gewesen. Und sie hat ihren Kummer versucht zu kompensieren und hat gegessen und gegessen und gegessen. Und ihr Körper ist demzufolge auch aus den Fugen geraten. Ja, und jetzt ist sie adipös und kann sich aus eigener Kraft auch kaum noch bewegen. Sie rettet sich in ein durchdringendes Schreien und damit beklagt sie einerseits ihr verpfuschtes Leben und andererseits die nicht aushaltbaren Zustände, denen sie sich hilflos ausgeliefert sieht. Edda Kiebitz hatte ich schon kurz vorgestellt. Sie ist die Chefin und sie hat ein ganz ausgeklügeltes System. Das heißt, Angehörige dürfen ihre Lieben in dem Heim nicht besuchen, ohne dass sie vorher eine Erlaubnis erwirkt haben. Und wenn diese erteilt wurde, dann wird im Heim ganz schnell umgeräumt, dass auch alles so präpariert wird, dass es sehr, ja, sehr angenehm anzusehen ist und niemand den Verdacht hegt, dass es ihren Angehörigen dort schlecht ergeht. Ja, und ansonsten könnte man sie als Lebefrau bezeichnen. Sie hat viel Geld, kauft sich alles, sie hat ja Geld, kann sich alles kaufen und wenn es sein muss, auch Männer. Dann haben wir noch Trude. Trude ist die Stationsschwester und Busenfreundin der Chefin, ist ihr loyal und treu ergeben und sie lässt ihren eigenen Lebensunmut ungehindert an ihren Schutzbefohlenen aus. Und zu allem Pech ist sie auch noch für die Einarbeitung von Praktikanten zuständig. Dann haben wir noch den Pfleger Dieter. Zu ihm ist nicht allzu viel zu sagen. Es wäre treffend, wenn man behauptet, er ist ein Klotz. Er ist recht gefühlsarm, ein Junggeselle und Einzelgänger. Typisch für ihn ist, dass ihn rein gar nichts erschüttert. Ja, jetzt kommen wir zum Text. Also, dann gibt es noch zwei Praktikanten. Ein sehr junger Mensch, Marc, der davon träumt, einst irgendwann in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der selbst Arzt von Beruf ist. Er ist leicht zu verunsichern und noch leicht formbar auf dem Weg und auf der Suche. Und ja, hat ein Auge auf die Praktikantin geworfen, die mit ihm zeitgleich dort angefangen hat und bemüht sich natürlich, da auch Eindruck zu schinden. Antonia, die zweite Praktikantin, ist anders geprägt, idealistisch, auch schon vom Elternhaus ausgehend und kann sich mit diesen Zuständen in dem Heim gar nicht arrangieren und versucht auch dagegen zu steuern. So, jetzt kommen wir hinein in das Buch, dass Sie auch eine Vorstellung davon bekommen, wie sich das anhört. Wir kommen zuerst zu Lore. Also Lore leidet nicht nur unter den unwürdigen und lieblosen Zuständen in dem Heim, sondern auch sehr unter dem Verlust ihrer Selbstständigkeit und ihrer Selbstbestimmtheit. Sie war ein Leben lang auch in der Pflege tätig, hat immer anderen geholfen. Das heißt, sie leidet doppelt. Im Moment gerade freut sie sich darüber, weil ein gebündelter Sonnenstrahl durch ihr Fenster bricht und sich auf ihrer Bettdecke niederlässt. Mit achtsamen Blinzeln lud Lore den seltenen Gast zum Verweilen ein. Ihr bot sich nicht oft die Gelegenheit, gastfreundlich zu sein, und so ließ sie sich willig ablenken. Kurzweil, in dem Tanz der Staubgnome suchend, folgte sie nur allzu gern dem Wegweiser in die Freiheit. »Bleib hier, bei mir. Nicht so schnell. Lass mich mit dir tanzen.« Nimm mich mit. Lass uns entschweben. Bitte. Als ihre Wange an das Kissen stieß, endete ihr Ausflug abrupt. Tapfer ihre unvermögende Gegenwart hinunterwürgend, schloss sie die geschwollene Lider und kletterte trotzig am dargebotenen Seil ins Freie. Wie einst, in der zartwilden Verheißung ihrer besten Jahre, schwang sie gierig im tosenden Wirbel der zeitlosen Erinnerung. Springen. Laufen, atmen, tanzen gar, schreien, lachen, weinen. Oh Gott, sie war wieder hier in der quälenden Realität. Der Kummer erbrach sich. Dieser Fluss war nicht versiegt. Er schwemmte die ruhelose Nacht aus ihren Augenwinkeln. Ärgerlich über sich selbst befahl sie dem sich verselbstständigten Gewässer, gefälligst seine Grenzen einzuhalten. Hier war kein Platz für Schwäche. Uferlos. Flach atmend spitzte Lore die Lippen. Bei dem angestrengten Versuch, wenigstens die Spuren zu tilgen, geriet sie ins Schwitzen. Ein Ameisenstamm krabbelte von ihrem spärlichen Haaransatz über die hohe Stirn, kehrte zurück zu ihrer Nasenspitze und eroberte im Frontalangriff ihr Kinn. Dreist verschwand die feindliche Armee im Ausschnitt ihres blau verwaschenen Nachthemdes. Sie wollte. Sie würde. Sicher, wenn sie könnte. Wie selbstverständlich erging der Befehl an den Arm, sich ins Kampfgetümmel zu stürzen. Es war überlebensnotwendig, den Übergriff zu stoppen, dem Dilemma Einhalt zu gebieten. Sie war schließlich wer. Es war also undenkbar, dass ihr dies nicht gelingen sollte. Keine Reaktion. Es war nicht zu fassen. Befehlsverweigerung. Wieder einmal. Mit schreckgeweiteten Pupillen wehrte sie sich dagegen, ihre Hilflosigkeit anzunehmen. Ich konnte doch immer. Ich habe geholfen. Ich war stark. Die Unruhe grub in ihren Adern, pulsierte unregelmäßige Stromstöße durch ihren schlaffen Körper. Verachtung und Erkenntnis. Ja, und auch dem Herrn Stefan ergeht es nicht besser. Eigentlich hat er es nur noch satt und die Hoffnung aufgegeben. Sein Ziel ist, nur noch sterben zu wollen. Als die Tür ins Schloss krachte, zuckten nur Herrn Stefans Augenlider zusammen. Er war so schwach, dass ihm selbst seine unbändige Wut zu anstrengend war. Er wollte sich nicht aufregen. Er war so übersättigt von diesen nie enden wollenden Demütigungen, dass er einfach nur noch seine Ruhe haben wollte. Wie oft konnte ein Mensch seiner Würde beraubt werden? Die Angestellten hier verstanden ihr Handwerk. vor allem, wenn es darum ging, Gemeinheiten zu perfektionieren. Ja, er hatte resigniert, sich aufgegeben, in Ruhe sterben, wenn möglich auch im Einklang mit sich selbst. Deshalb durfte er diese Verletzung auch nicht verinnerlichen. In diesem Leben konnte er nichts mehr bewirken oder ausrichten. Er glaubte ganz fest daran, dass ihm der Tod Erlösung bescheren würde. Jetzt kommen wir zu Emma. Wie gesagt, Emma kann eigentlich nur noch durchdringend schreien, um all das auszuhalten, denn es fällt ihr sehr schwer, Gegenwart und Vergangenheit auseinanderzuhalten. Also die Ereignisse verwirbeln sich miteinander. Marks nächste Frauenbekanntschaft hieß Emma. Dick, dick und unansehnlich füllte sie die gesamte Breite ihres Bettes aus. Als die Tür geöffnet wurde, verfiel die Dame schlagartig in ein durchdringendes Wehklagen. Sie bat und jammerte ohne Unterlass. Nein, 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 bitte nicht. Reichlich verunsichert suchte Mark den Blick der erfahrenen Trude. Was hatte das zu bedeuten? Resolut winkte diese ab. Ah, die ist nur wasserscheu, stellt sich immer so an, hat ein wehleidiges Wesen. Also mach dir nichts draus, ich zeig dir gleich, wie man die anpacken muss. Das ist schon wieder Schwerstarbeit, die wiegt 2 Zentner. Hat nur noch das Fressen in der Birne, Schinderei. Auf Geheiß räumte Mark den Nachttisch frei. Ihn fröstelte, er hatte ein wenig Angst. Das Kreinen zerrte am Nervenkostüm. Ja, das Jahr näherte sich seinem Ende und somit war auch die Weihnachtszeit da. Und da in dieser Zeit Angehörige natürlich häufiger das Bedürfnis hatten, ihre Lieben zu besuchen, hatte das Personal auch viel zu tun. Es wurde ständig präpariert, damit auch die Angehörigen eben keinen Verdacht hegen. Am Abend des 24.12. sind alle besonders genervt und angespannt, da das Privatleben des Personals auch wieder einmal viel zu kurz kommt und Krankheitsfälle außerdem noch kompensiert werden müssen. Doch Edda Kiebitz steuert dagegen. Am Morgen des 24.12. unterschied sich das Gebaren des Personals nur unwesentlich. Die Angestellten hetzten noch schneller durch die Gänge und verfluchten ihre lästige Pflicht, auch an diesem Tag an Verantwortung gebunden zu sein. Zu Hause wartete schließlich die eigene Familie oder auch nicht. Aber auf alle Fälle gab es Annehmlichkeiten, denen man sich hemmungslos hingeben konnte. Etwas blassmütig fand sich die Spätschicht im Dienstzimmer ein. Die Motivation hing in den Seilen. Aber Edda hatte in einem Anflug von nobler Großmut in die Spesenkasse gegriffen und auftafeln lassen. Von Glas zu Glas besserte sich die Laune der Schlemmenden. Die Anspannung löste sich langsam. Das Gläschen mundete. Gemeinweinseligkeit verband. Dem Anlass angemessen hielt die Chefin eine Rede an ihr Fußvolk. Das Kauen nicht unterbrechend tätschelte Trude zustimmend den Armen ihrer Freundin und Herren. Die Stimmung wurde immer ausgelassener und das Unheil nahm seinen Lauf. Der Kiebitz-Clan war auf den harten Kern zusammengeschrumpft. Zu später Stunde fiel der verschworenen Gemeinschaft ein, dass eine Bescherung ihrer Schützlinge eine willkommene Abwechslung und angemessen wäre. Lachend und trunken torkelten sie über den Gang. Allen voran die klackenden Absätze der Vorreiterin. Pflegevisite. Das Wohl ihrer Bewohner lag ihnen doch am Herzen. Und zu Weihnachten, dem Fest der Liebe, erst recht. Poltrig erstürmten sie die Zimmer und entrissen den Schlaftrunkenen den Traumschleier. Die Chefin, die nur äußerst selten die Zimmer der Bewohner heimsuchte, baute sich vor den Betten auf, die Arme in die schmalen Hüften gerammt. Der Geleitzug hielt ihr den Rücken frei und spornte sie an. Ihr hoheitsvoller Blick spiegelte die unverdiente Ehre, welche die Beglückten gefälligst zu würdigen hatten. Visite, ich will alles sehen. Hautzustandskontrolle. Emma, so abrupt aus dem Schlaf gerissen und ins grelle Neonlicht geworfen, fing gellend an zu schreien. Als die gespenstischen Figuren vor ihr schemenhaft und bedrohlich umherschwanken, und obendrein an ihrer Bettdecke zerrten. Krampfhaft versuchte sie, sich zu verteidigen. Sie konnte ihr Schutzschild nicht loslassen. Dann war sie hilflos und verloren ihnen ausgeliefert. Entschuldigung. Die Menge äffte sie nach. Emma übertönte sie jedoch, ihre Stimme hallte angsterfüllt durch die Nacht. Edda wurde wütend, als die Schreiende nach mehrmaliger Aufforderung nicht aufhörte, sich zu weigern. Sie stampfte mit dem Hacken ihres rechten Schuhs auf den Boden. Das klang wie ein abgefeuerter Pistolenschuss. Das plötzliche Schweigen verhieß noch größere Gefahr. Eddas Augen funkelten böse. Mit einem Wink holte sie sich Trude und flüsterte ganz dicht an ihrem Ohr. Ein kurzes, gehässiges Lachen Entschuldigung, fuhr aus Trudes ausnahmsweise mal leerem Mund. Berit duckte sich vorsichtshalber, als sie ins Visier geriet. Im Befehlsturm wurde sie angeherrscht, eine Schere aus dem Büro zu holen. Die Dienerin enteilte, dem Wunsch der Herrin gerecht zu werden. Sie ersparte sich von vornherein tiefgehendere Mutmaßung, welch wildem Zweck die Schere wohl dienen sollte. Sie würden die Alte ganz sicher nicht vor aller Augen damit meucheln, oder doch? Auch sie war nicht mehr nüchtern und nur begrenzt fähig, sinnvolle Gedanken auszuschwemmen. Ungeschickt drückte sie Trude das Werkzeug in die Hand und erntete dafür keinen Dank, sondern angesichts ihrer grobmotorischen Verfehlung eine weitere Rüge. Hat dir Trampel deine Mutter nicht beigebracht, wie man eine Schere übergibt? Du hast mich fast aufgeschlitzt. Die Ösen des kalten Metalls schienen sich beinahe sichtbar dagegen zu wehren, sich mit Trudes Fleischwülsten zu vereinen. Mühsam zwängte sie ihre Finger in die ovalen Öffnungen. Trudes Mund näherte sich Dieters Schulter. Dieser beugte sich zu ihr hinab, um besser zu verstehen, was sie von ihm wollte. Emotionslos nickte er bestätigend. Wie Schaufeln schoben sich seine Baggerhände um Emmas schweren Kopf, hoben ihn hoch und beförderten den geflochtenen Zopf zutage, der sich nun wie eine Schlange auf dem Kissen ahlte. Theatralisch peilte Trudes Rechte das Untier an und tötete es schreiend. Ich habe dich immer gewarnt. Wie oft habe ich dich gewarnt? Aber du kannst ja nicht hören. Wenn du rumplärst, habe ich gesagt, dann schneide ich dir das eklige Ding ab. Selbst schuld. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das weißt du ja wohl. Bevor sich die Tür hinter der inquisitorischen Abordnung schloss, klatschte die entseelte Habracht in Emmas Gesicht, die vor Schreck das Schreien aufgab. Dieser Zopf hatte ihr viel bedeutet. Oh, sie trieben es arg, fielen in andere Zimmer ein, rissen die Schlafenden aus ihrer Traumwelt in einen Albtraum. Belustigten sich, putschten sich gegenseitig auf. Der Wahn grasierte wechselseitig. Vom flehenden Blick durch das Bettgitter zurück zur machtbesessenen Berufung in Persona. Es dauerte lange, bis die Herzen der Beteiligten wieder rhythmischer schlugen. Sie waren heimgesucht worden. Oft nicht mal wissend, wer sie waren, warum sie hier weilten und nun bestraft wurden. Das Dahindämmern in die Traumwelt brachte vorerst Erleichterung. Nur weg von diesem unseligen Ort, aus diesem Sein. Und dann passiert plötzlich etwas gänzlich Unerwartetes. Eine überirdische Macht greift ein und verleiht Zauberkräfte an Lore, Emma und den Oberstudienrat. Sie sind die Gründungsmitglieder des Rates der Greisen Weisen. Es ist allerdings eine Bedingung. Sie dürfen im Banne der Macht nur Gutes tun. Und sie dürfen die Kräfte nicht eigennützig missbrauchen. Am Ende der Woche, die ihnen zur Verfügung steht, steht ihnen dann ein Herzenswunsch frei. Die drei freuen sich darüber, dass sie sich plötzlich wieder bewegen können und etwas bewegen können. Sie lernen sich kennen, erzählen einander ihre Lebensgeschichte, lassen dabei auch das Leidvolle nicht aus, denn das gehört natürlich auch zu ihrem Leben und hat sie geprägt. Und dann fangen sie an zu kämpfen und geben ihr Bestes. Das Erste, was sie probieren, ist, sie pflegen aufopferungsvoll die anderen Bewohner und geraten aber ganz schnell trotz Magie an ihre eigenen Grenzen, da sie merken, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Dann haben sie die Idee und suchen ihre Peiniger im Schlafheim, schlüpfen in ihre Träume, um etwas zu bewirken. Also Edda, Trude und Dieter und auch Marc, sie werden heimgesucht, aber auch das bringt nicht das Erhoffte. Dann schlüpfen sie unter deren Haut, um zu schauen, warum die so sind, wie sie sind. Aber auch das hilft nicht wirklich. Und fast wollen sie aufgeben, weil sie merken, dass der Mensch ja, sich nicht so ohne weiteres bekehren lässt. Und da hat Emma dann die zündende Idee. Ja. Falls Sie wissen wollen, wie es weitergeht, ich würde mich freuen, wenn Sie es lesen, ja, und vielleicht auch ein Feedback geben, was Sie davon halten, weil man sitzt sehr einsam an seinem Schreibtisch. Ja, die Tastatur spricht nicht mit einem. Deswegen ist es schön, ne, wenn man dann auch mal eine Reaktion bekommt. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich, dass Sie gekommen sind und mir zugehört haben. Vielleicht sieht man sich ja an der einen oder anderen Stelle mal wieder. Ich würde mich freuen. Machen Sie es gut. Alles Gute für Sie. Ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.